ARD Sounds.
And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. And they're great letters. We fell in love.
So Donald Trump vor 8 Jahren. Da zeigte er sich verliebt, und zwar in Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Und das scheint noch immer der Fall zu sein. Warum das unter anderem unangenehme Folgen für Südkorea haben könnte, das ist eine unserer Machtfragen heute.
Außerdem geht es um die russische Oppositionspartei Jabloko. Die hat vor dem obersten Gerichtshof Russlands Berufung gegen den Ausschluss von der Parlamentswahl im September eingelegt. Heute begann das Verfahren.
Und Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner soll Bewegung in die Verhandlungen zum sogenannten Gaza-Friedensplan bringen und spricht heute mit Israels Ministerpräsident Netanyahu.
Derweil fordert Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben-Gvir mehr gezielte Tötungen von Palästinensern im Gazastreifen. Dort gäbe es viele Menschen, die es nicht verdient hätten zu leben.
Hallo, ich bin Marei Beermann aus der Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Am 17. August, Redaktionsschluss war um 16 Uhr.
Putin hat Angst vor dem Apfel. Diese Überschrift hattet ihr, der Kollege Thomas Kuhlmann und du, ja schon vor knapp einer Woche in unserem Machtfragen-Podcast. Also nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, was hat der russische Präsident mit Obst zu tun?
Ja, im Grunde gar nichts, denn es geht ja nur um den Namen Jabloko. Das ist nämlich russisch und heißt Apfel, steht aber auch für eine liberale russische Partei.
Genau, eigentlich eine sehr kleine Oppositionspartei, vor allem der jungen Generation und die einzige, die offen gegen den Ukraine-Krieg eintritt. Jabloko war vergangene Woche von der für September geplanten Wahl zur Staatsduma ausgeschlossen worden und dagegen hatte Parteichef Nikolai Rybakov Berufung eingelegt. Der soll jetzt vom obersten Gerichtshof in Moskau angehört werden und die entsprechende Verhandlung ist heute Vormittag gestartet. Allerdings nicht ohne Proteste. Unser Moskau-Korrespondent Björn Blaschke mit den Einzelheiten.
Die Polizei nahm mehr als 30 Menschen in der Nähe des Gerichtsgebäudes in Moskau fest. Sie hatten sich versammelt, um die Jabloko-Partei zu unterstützen. Beobachter durften nicht in den Gerichtssaal, aber Medienschaffende erhielten Zutritt. Russlands oberster Gerichtshof hatte vor einer Woche dem Antrag einer kremlnahen nationalistischen Partei zum Ausschluss der Jabloko-Partei von der Duma-Wahl stattgegeben. Dass dieser Beschluss heute aufgehoben wird, damit rechnet wohl niemand in Russland. Die Parteiführung hatte die anstehenden Wahlen als Referendum gegen den Krieg in der Ukraine dargestellt. Das Programm der Partei ist sehr kurz und beginnt mit den Worten »Für Frieden und Freiheit«. Jabloko spricht sich damit als einzige politische Kraft für eine sofortige Beendigung des Krieges in der Ukraine aus und stellt sich offen gegen den Kreml und dessen Chef Wladimir Putin. Ebenfalls heute wird ein Urteil im Verfahren gegen Jabloko-Vizechef Lev Schlossberg erwartet. Der Vorwurf, der Publizist und Verleger habe die Streitkräfte der Russischen Föderation verunglimpft und Falschnachrichten verbreitet. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 12 Jahren und 1 Monat.
Und gerade eben hat das russische Gericht Lev Schlossberg zu 11 Jahren und 1 Monat Haft im Straflager verurteilt. Die Richterin befand den Jabloko-Vizechef unter anderem der Verunglimpfung der russischen Streitkräfte für schuldig. Schlossberg will das Urteil anfechten. Eine sehr hohe Haftstrafe.
Ja, Beobachter werten das ganze Vorgehen dann auch so, dass der Kreml die Partei fürchtet und Putin unbedingt verhindern will, dass Jabloko als Antikriegsstimme bei den Duma-Wahlen antritt. Dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass das Berufungsverfahren Erfolg hat.
Und von Russland gehen wir rüber nach Nahost. In Israel wird nämlich heute wieder verhandelt, Marei.
So ist es. In Jerusalem versucht US-Unterhändler Jared Kushner, den festgefahrenen Fahrplan für eine Nachkriegsordnung in Gaza zu retten und ist mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zusammengekommen.
Das ist aber nicht das einzige Treffen im Zuge dieser Verhandlungen.
Nein, vorher hat er sich mit Vertretern der Hamas getroffen und das passiert ja eher selten. Und schon gestern hatte der Schwiegersohn von US-Präsident Trump in Ägypten mit Präsident al-Sisi über die Zukunft des Gazastreifens gesprochen. Der ist ja vom Krieg weitgehend zerstört.
Und wie stehen die Chancen, dass bei dem Treffen heute etwas rauskommt?
Ja, das ist wie immer schwer zu sagen. Sicher ist aber, Stand jetzt, dass Israels Ministerpräsident Netanjahu den von Washington unterstützten Plan bislang ablehnt.
Ja, schon vor dem Treffen, bevor es gestartet ist, da hat Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben-Gvir in einem Podcast für Aufregung gesorgt.
Ja, das kann man sagen. Ben-Gvir ist ja bekannt für seine extremen und provokativen Äußerungen. Diesmal hat er dazu aufgerufen, noch mehr Palästinenser im Gazastreifen zu töten. Unser Kollege Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv berichtet.
Die Aussagen von Itamar Ben-Gvir sorgen international für heftige Kritik. Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit hatte sich für gezielte Tötungen im Gazastreifen ausgesprochen, dafür dort jede Nacht so wörtlich 30 bis 40 Menschen zu töten. Dort gibt es Leute, die keine menschlichen Wesen sind. Sie sollten nicht leben, sie sind keine Menschen, so Ben-Gvir. In Israel gibt es kaum Kritik an den Aussagen des Ministers, der Mitglied des Sicherheitskabinetts ist, aber nicht über Angriffe im Gazastreifen entscheidet. Seine Aussagen fallen in die Wahlkampfzeit. Ben-Gvir ist mit immer radikaleren Statements auf Stimmenfang im rechten Lager. Laut Prognosen könnte er damit bei der Parlamentswahl am 27. Oktober Erfolg haben. In seinem Zuständigkeitsbereich hat er es nicht nur bei Worten belassen, so hat er beispielsweise die Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen verschärft und immer wieder palästinensische Gefangene bei Besuchen gedemütigt. In Israels Polizei hat er etliche Gesinnungsgenossen untergebracht. Im Gazastreifen gehen die Angriffe der israelischen Armee indessen weiter. Seit Beginn einer sogenannten Waffenruhe am 10. Oktober 2025 sind dabei palästinensischen Angaben zufolge fast 1.300 Menschen getötet worden, darunter auch Frauen und Kinder. Israels Armee vermeldet dann oft Tötungen von Palästinensern, die am Terror des 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Dabei sterben aber regelmäßig auch unbeteiligte Zivilisten.
Und inzwischen gibt es auch eine Reaktion aus Deutschland auf Ben-Gvirs Äußerung. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hart, fordert EU-Sanktionen gegen den israelischen Minister. Ben-Gvirs menschenverachtende Äußerungen könne jeder Mensch nur verurteilen. Die EU solle ihn sanktionieren als Zeichen für die weltweite Geltung von Menschenwürde und Menschenrechten. Das hat Hart dem Nachrichtenportal Politico gesagt.
Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu Donald Trump.
Ja, wir haben es ja eingangs schon gehört. Trump hat ganz offensichtlich seit Jahren eine Vorliebe für Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Lass uns noch mal ein bisschen länger in den Ton reinhören.
We are doing great. That was a big, big problem. And you know the interesting? When I did it, and I was really being tough, and so was he, and we would go back and forth, and then we fell in love, okay? No, really. He wrote me beautiful letters, and they're great letters. We fell in love.
Trump hat sich schon 2018 in Kim Jong-un Schock verliebt. Sogar Briefe sind demnach zwischen den beiden hin und her gegangen.
Ja, offenbar so sehr, dass Trump deswegen jetzt sogar erneut einen langjährigen Verbündeten brüskiert hat.
Konkret hat er ganz überraschend eine der wichtigsten Militärübungen mit Südkorea in Frage gestellt, Marei.
Ja, nur Stunden bevor diese Übung losging, ordnete Trump an, das gemeinsame Manöver deutlich zu verkleinern. In Seoul wirft das natürlich die Frage auf, wie verlässlich der wichtigste Verbündete noch ist. Johannes Edelhoff im ARD-Studio Tokio fasst für uns nochmal die Lage zusammen.
Seit heute trainieren amerikanische und südkoreanische Soldaten gemeinsam für einen möglichen Angriff aus Nordkorea. Ulchi Freedom Shield heißt die große Militärübung. Rund 18.000 südkoreanische Soldaten sind dabei. Doch nur Stunden vor Beginn stellt US-Präsident Donald Trump das Manöver plötzlich in Frage. Auf Truth Social schreibt er, die Übungen seien teuer und sendeten ein feindseliges Signal an Nordkorea. Schließlich habe er ein sehr gutes Verhältnis zum Machthaber Kim Jong-un. Deshalb solle das US-Militär die Übung deutlich verkleinern. Dabei soll das Manöver gerade auf eine veränderte Bedrohung aus Nordkorea vorbereiten. Drohnen, Cyberangriffe, gestörtes GPS. US-Militärsprecher Ryan Donald hatte die Wichtigkeit der Übung erst vor wenigen Tagen betont.
DPRK-Soldaten haben deployed and fought in Ukraine.
Nordkoreanische Soldaten sind in der Ukraine eingesetzt worden und haben dort gekämpft. Die Erfahrung, die sie dort gesammelt haben, haben sie mit nach Nordkorea zurückgebracht. Das verändert die Fähigkeiten Nordkoreas und unser Training trägt dieser Bedrohung Rechnung. Nordkoreas Armee lernt also dazu. Und genau darauf wollen sich die USA und Südkorea vorbereiten. Warum Trump ausgerechnet jetzt die Übung verkleinern will, könnte mit Kim Jong-un zu tun haben. Trump versucht schon länger, wieder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Jenny Town vom Korea Institute 38 North.
Es ist sehr deutlich, dass Donald Trump Kim Jong-un treffen will, seit er für seine zweite Amtszeit ins Amt zurückgekehrt ist. Er hat schon mehrfach versucht, neue Gespräche mit Kim anzustoßen. Die Art, wie er diesen Schritt formuliert hat, könnte darauf hindeuten, dass er damit eine diplomatische Öffnung schaffen will.
Also weniger Militärübung als Signal an Kim, in der Hoffnung auf neue Gespräche. Das hat Trump schon einmal versucht. 2018 ließ er die gemeinsame Übung aussetzen. Der große Durchbruch beim nordkoreanischen Atomprogramm blieb trotzdem aus. Und diesmal gibt es noch nicht einmal Verhandlungen. Kim hat sich bislang nicht auf neue Gespräche eingelassen. In Seoul reagiert die Regierung trotzdem auffallend vorsichtig. Antworten aus der Politik gibt es bisher nicht. Die Übung selbst läuft laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium zunächst wie geplant. Aber Trump schickt gleichzeitig noch eine andere Botschaft nach Seoul. In demselben Post beschwert er sich darüber, dass Südkorea die USA im Konflikt mit dem Iran nicht unterstützt hätte.
Wir befinden uns derzeit nicht in einer Verhandlungsphase und es ist völlig unklar, was eigentlich der wirkliche Grund hinter all dem war. Es gibt hier also viele widersprüchliche Signale.
Für Südkorea bedeutet das alles vor allem Unsicherheit. Sind die USA in der Zukunft noch ein verlässlicher Partner oder muss Südkorea neue Sicherheitsbündnisse anstreben?
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Marei Beermann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.